Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den waldschratigsten Podcast der Welt. Heute mit einem modernen Retro-Spiel. Und dazu habe ich mir eine lebende Legende eingeladen, nämlich den Uli Steppberger von der Maniac bzw. M-Games. Guten Morgen, Uli.
Guten Morgen.
Wir wohnen ja beide nicht weit weg vom Schwarzwald. Deswegen ist das Game heute, über das wir reden, doch eigentlich prädestiniert für uns und wahrscheinlich auch aufgrund unserer Altersschicht. Weil wir beide, glaube ich, mit dem Amiga aufgewachsen. Also ich war auf jeden Fall ein totales Amiga-Kind. Wie war es denn bei dir?
Ich habe mit dem Atari 2600 angefangen.
Jetzt habe ich mir den Feind eingeladen.
Nein, wieso Atari? Also Atari computermäßig war ich natürlich voll Commodore, der bald auch C64 okay. Und dann Amiga. Und dann habe ich lustigerweise die 8- und 16-Bit-Ära komplett ausgelassen, konsolenseitig. Mhm. Und dann erst mit der PlayStation bin ich dann wieder auf die gute Seite der Macht zurückgekommen, um es ganz klischeehaft zu sagen. Aber ja, nein, also Amiga, C64, klar, also diese Ära habe ich schon voll miterlebt, wo die Pixel dann langsam immer detaillierter wurden.
Ja, und über ein Spiel reden wir heute, nämlich Fox and Forests, ein Spiel, was wirklich so wirkt, als wäre es vergessen worden, damals zu Release. Also als hätte der Entwickler gesagt, hey, wir haben hier noch ein Spiel gehabt, das wollten wir eigentlich auf dem Amiga rausbringen, haben wir vergessen, machen wir einfach jetzt. Also zumindest fühlt es sich so an und sieht auch so aus, oder? Es ist jetzt nicht so einer dieser Retro-Titel, die nur diesen Retro-Charme einfangen, wie zum Beispiel gerade Octopath Traveler, die so damals in der Form gar nicht möglich gewesen wäre, sondern Fox and Forests ist ein Plattformer, der, glaube ich, 1:1 so auf dem Amiga auch laufen würde, wenn man ihn portieren würde.
Ja, das kann man gut so sagen. Das ist ja auch das erklärte Ziel gewesen der Entwickler, die gesagt haben, wir wollen ein authentisches Spiel haben, wie es damals war. Also ich könnte mir jetzt, also spontan würde ich sagen, ist es wirklich gar nichts dabei, was ich mir auf einer Hardware von vor 20 Jahren nicht vorstellen könnte.
Nee, selbst der Sound.
Ja. Genau.
Durchweg. Und das ist auch das erklärte Ziel gewesen, hast du schon gesagt. Es war ein Plattformer, der 100.000 Euro eingenommen hat, also seine Fans gefunden hat von einem deutschen Entwickler, die Bonus Level Entertainment aus München. Und es sind beides auch alte Hasen aus dem Business. Die haben auch schon bei AAA-Produktionen aus Deutschland mitgemacht und so weiter. Und die haben sich gedacht, hey, wir haben Bock auf so einen Retro-Plattformer und haben das dann über Kickstarter finanziert. Ist jetzt erschienen, schon vor einiger Zeit, schon ein bisschen her, auf Steam, für Xbox One, für PS4 und auf der Switch. Und interessanterweise funktioniert der Titel besonders gut auf der Switch. Einer der Entwickler hat in dem Interview gesagt, dass sich der Switch-Absatz dreimal so hoch ausgeschlagen hat wie auf der PC- und auf der PlayStation-Plattform. Das ist schon auch ein klares Signal, wo das Spiel hingehört, glaube ich.
Das wundert mich, das hört man ja von vielen Indie-Spielen, dass sie alle immer sagen, auf Switch sind wir am erfolgreichsten. Ich wundere mich nur immer ein bisschen drüber, weil ich verfolge das ja auch arbeitsseitig, was da passiert. Es kommt so unfassbar viel Indie-Krempel auf Switch raus. Da geht das, also warum diese Spiele, also gerade auf PlayStation und Xbox, kommt viel weniger Indie aktuell raus als auf Switch. Aber auf Switch gehen die Sachen trotzdem viel besser. Das ist schon irgendwo ein bisschen kurios, wenn da pro Woche 20 plus Spiele aufschlagen und sie verkaufen sich trotzdem mehr. Also, aber offenbar ist es so. Ich meine, schön für die Entwickler, freut mich für sie, wenn sie ihr Geld verdienen können. Aber mich persönlich wundert es sehr, auch wenn in dem Fall tatsächlich natürlich durch die 16-Bit-Assoziation Nintendo einfach irgendwo sich natürlicher als Heimat anfühlt.
Ja. Für mich ist es auch aber die Indie-Go-To-Plattform geworden. Also wenn ich jetzt die Wahl habe und ein Muster zum Beispiel anfordere oder ein Spiel kaufe, ich mag halt einfach auch bei so kleineren Titeln, dass ich sie halt auch unterwegs dabei haben kann. Das mochte ich auf der Vita schon sehr gerne, das mochte ich auf dem 3DS total gerne und deswegen ist es für mich der natürliche Schritt, auch so ein Spiel, was ich zwischendurch mal ein bisschen spielen will, dann halt auch auf der Switch haben möchte und mitnehmen möchte. Da geht's ja gar nicht mal so groß um die Rechenleistung bei Indie-Spielen, deswegen passt das immer ganz gut.
Ich wollte sagen, das Argument kann ich nachvollziehen, auch ich bin zwar tatsächlich ein wenig unterwegs Spieler, aber auch ich liege auch so gerne mal, lümmel mich mal lieber auf der Couch und schaue mal so auf den Bildschirm statt auf den großen. Ich bin auch so bei Visual Novels zum Beispiel, würde ich auf jeden Fall immer das Handheld-Format vorziehen, wenn es machbar ist. Deswegen werden in Zukunft auch sicher die Switch die neue Heimat für diese Art von Spielen werden, wenn die wieder mal beerdigt wird, schnief. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn es geht, ich persönlich versuche schon immer auf den größeren Plattformen zu bleiben, bei Spielen, wo es erkennbar technisch eben doch relevant ist, weil ruckeln tut es halt am ersten auf einer Switch, es ist einfach so. Ja. Plus inzwischen, man merkt doch relativ schnell, dass so SD-Karten schnell voll werden und dann der Preis-Leistungsfaktor oder der Fummelfaktor auch größer ist wie auf einer externen 4-Terabyte-Platte an einer PlayStation oder einer Xbox. Also es ist erschreckend, wie schnell man eine Switch vollkriegt. Also absolut, so, ja. Oder auch mit, ich hatte eine 128er-Karte, glaube ich, und dann, oh, weil auch die nicht alle sehr ökonomisch arbeiten. Manche Indie-Spiele, wo man sich fragt, warum das Ding jetzt 3 GB groß ist, aber gut, das sind so Bequemlichkeitstücken. Der Faktor, ich kann es unterwegs spielen, ich akzeptiere ihn inzwischen, also mein Entscheidend ist es halt nicht.
Ja. Gut, aber es läuft auf allen Plattformen, glaube ich, relativ stabil, dieses Amiga-Spielchen. Ich hatte jetzt keine großen Ruckler auf der Switch oder so festgestellt. Wo hast du es gespielt?
Ich habe es auf der PlayStation gespielt.
Okay, wunderbar. Also Fox and Forest, vielleicht beschreiben wir erstmal nochmal kurz, was es ist. Also Fox and Forest hört sich ja schon so danach an. Es ist auch ein Fuchs, der in den Wäldern rumrennt. Das ist genau auch das Spielprinzip. Es ist ein ganz klassischer 2D-Plattformer, wirklich sehr klassisch. Momentan sind ja auch diese Pixel-Metroidvanias wieder total im Kommen. Es hat minimale Anleihen vielleicht, würde ich sagen, von dem Metroidvania, aber nur ganz minimal. Also es gibt immer mal wieder Situationen, dass du dann halt neue Pfeilsorten oder sowas freischaltest und dann nochmal in die anderen Level zurück musst. Das erklären wir gleich nochmal, wie das funktioniert. Aber es ist schon ein klassischer 2D-Plattformer, der relativ linear ist. Du hast diese verschiedenen Waldgebiete und die schaltest du nach und nach frei. Dann gibt es irgendwelche Bosse, die du erledigst. Und kannst dann immer wieder an so einem Baum, von der Geschichte ist es so, dass du, was, 4 magische Eicheln oder wie war das? Rindenstücke soll man, glaube ich, finden. Gell? In jedem Bereich muss man ein heiliges Rindenstück finden, um diesen Wald irgendwie wieder zu heilen. Yada, yada.
Ja, irgendwie, ich muss zugeben, ich habe die Story schon wieder so ein bisschen verdrängt. Sie ist jetzt nicht komplex, aber auch nicht entscheidend. Und man, ja, wie es halt bei einem 16-Bit-artigen Hüpfspiel so ist. Wobei ich gut, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch mal intensiver drauf. Den Metroidvania-Aspekt, der fällt natürlich weg in der Hinsicht, weil es ja Levels sind. Mhm. Aber ich finde, die Levels in sich sind dann teilweise schon ein bisschen zu Metroidvania-mäßig für ihr eigenes Wohlbefinden.
Ja. Sag ich jetzt mal. Erklär mal, wie so abläuft, wie man das Spiel so spielt.
Naja, also man ist ja dieser Fuchs, der da eben seine Eicheln und sonstigen Sachen sammeln muss und rennt und hüpft dann über die klassischen Plattformen, hat einen Nahkampfangriff, hat einen Schussangriff, die aber ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt intuitiv gelöst sind in einigen Aspekten. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, brennen und schießen gleichzeitig geht nicht, gell?
Ja, genau. Das ist ein bisschen nervig und auch hüpfen und schießen geht nicht. Sobald du hüpfst und in der Luft bist, führt er immer eine Nahkampfattacke aus, wenn du sie dann nach und nach freischaltest, diese verschiedenen Rundumschläge und solche Geschichten. Aber das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fand ich auch.
Ja, und es gibt verschiedene Schussvarianten. Die Default-Variante ist halt ein normaler Schuss. Dann gibt es welche in mehrere Richtungen und sonstiges, die wiederum aber alle mit begrenzter Munition sind, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
So eine Mana-Energie wird dafür benutzt.
Ja, und ist alles, also ich kann es verstehen, warum es so ist, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt, da hätte ich mir ein bisschen neumodischeren Flair gewünscht. Das trifft viele Aspekte des Spiels ein bisschen, wo man sich denkt, Authentizität und Retro-Flair ist was Feines, aber hätte manchmal an dieser oder jener Stelle nicht geschadet. Auch, aber der größte Kniff ist quasi die Jahreszeiten-Dynamik dieses Spiels. Sprich, in jedem Level kann man mit seinem Mana, nee, ist es Mana? Nee, es war doch eine zweite Währung.
Nee, das ist leider das ist nämlich genau ein Problem. Diese Mana-Leiste bezieht sich sowohl auf das Wechseln der Jahreszeiten und sinkt dann, solange die andere Jahreszeit aktiv ist, aber eben auch bei Schüssen, was dann immer wieder dazu führt, dass man stellenweise ausgebremst wird, weil man nicht mehr genügend Mana hat und dann kommt so ein blödes Warnsignal und dann muss man einfach eine Weile stehen bleiben und warten, bis sich diese Mana-Leiste wieder auflädt, damit man überhaupt weiterspielen kann. Das ist ein bisschen nervig.
Genau, also man wechselt eben, man kann zwischen, es sind 4 Jahreszeiten, eigentlich irgendwie gibt es eine geheime 5., die kommt aber erst später irgendwann ins Spiel. Man kann also zwischen Frühling und Herbst zum Beispiel wechseln, dann fallen von, wenn man Frühling hat, Standard-Level, wenn man auf Herbst umschaltet, dann fallen die Blätter quasi von den Bäumen und man sieht Plattformen, die man sonst nicht sieht. Oder es sind Pilze gewachsen, auf die man hüpfen kann. Oder man hat Sommer und Winter. Und im Winter wird eben das unüberwindbare Gewässer vor einem dann zu Eis und man kann drüber rennen. Solche Sachen sind da drin, die sind teilweise ganz originell gelöst. Mhm. Das teilweise hat es mich ein bisschen geärgert. Es gibt mal im zweiten Abschnitt irgendwo eine Flugsequenz, wo damit auch gespielt wird, dass man so auf einem Adler, Vogel, mhm, ist ein Adler, hockt, fliegt halt und Hindernisse wie Flammenwände eben dadurch abmildert, indem man auf Regen umschaltet und dann wieder zurückschalten muss. Das ist alles ganz knuffig und funktioniert schon ganz gut, aber ja, wie soll ich sagen, reißt manch andere kleine Nicklichkeiten nicht komplett raus.
Ja, also ich finde, das ist echt wirklich das Kernstück dieser Wechsel der Jahreszeiten, weil damit wirklich, wie du schon gesagt hast, recht elegante Lösungen auch manchmal da sind, ja. Und es führt halt auch dazu, dass du zum Beispiel so Geheimverstecke findest. Also du musst dann im Sprung, also du wandelst das Wasser in Eis um, dann ist der Wasserfall in Eisbalken natürlich, wo du nicht durch kannst. Das heißt, du hüpfst dann hoch, willst in die Richtung der Höhle hüpfen und musst dann im richtigen Moment auch wieder umschalten auf Sommer, damit da Wasser ist, damit du hinterm Wasser in die Höhle reinspringen kannst, um dann eine versteckte Schatztruhe zu finden. Also solche Sachen, die machen schon echt Spaß. Auch wie du gesagt hast, dass die Bäume dickicht und dir den Blick versperren und dann schaltest du auf Herbst um und dann siehst du halt erst die Plattformen, weil die ganzen Blätter runtergefallen sind. Die nutzen sich aber auch relativ schnell ab, diese Effekte, weil man immer wieder in den gleichen Leveln unterwegs ist und dann diese Situationen, die wir jetzt beschrieben haben, beim ersten Mal so, aha und cool, und dann musst du sie aber halt 100.000 Mal sehen und machen und nutzen, und das wirkt dann nach einer Weile sehr mechanisch, fand ich, weil man eben in diesen Leveln, wie ich gerade schon gesagt habe, immer wieder diese versteckten Eicheln finden muss, und dadurch, dass du diese verschiedenen Pfeilspitzen, also dieser rote Pfeil, den kannst du zum Beispiel benutzen, das ist so ein Feuerpfeil, den bekommst du erst nach und nach, dann musst du wieder in die ersten Level zurück, weil dort Zielscheiben sind, die du nur mit roten Pfeilen aktivieren kannst, und die wiederum aktivieren dir dann irgendwie neue Leitern, neue Zugänge, neue Plattformen, um Stellen zu erreichen, die du vorher gar nicht erreicht hast. Das ist dieser kleine Metroidvania-Aspekt, der da reinkommt. Die Level sind aber riesig, also diese allein der erste Level und der zweite, wo du dann wieder zurück musst, du musst halt mindestens 20 Minuten da rumrennen, um überhaupt wieder diese roten Plattformen zu aktivieren, diese Sachen zu finden und dann wieder rauszukommen. Also ich fand, dass man da das ein bisschen eleganter hätte lösen können mit, keine Ahnung, mit Checkpoints, auf die man direkt hinbeamen kann oder ich weiß nicht was. Aber die Level sind so riesig, dass man sich auch sehr schwer nur merken kann, wo war denn jetzt diese rote Plattform, die ich vor zwei Stunden gesehen habe. Das heißt, du musst wieder komplett den ganzen Level neu erkunden und weißt aber nie so richtig, wie bei einem guten Metroidvania eigentlich, wo du wirklich hin musst. Das hat mich total gestresst.
Genau, eben auch die Orientierung. Ich habe jetzt in diesem Level sind 5 solche Eicheln. Ich habe jetzt 3, ich brauche noch 2. Wo war ich eigentlich? Für Leute mit so nicht dem besten räumlichen Gedächtnis, sage ich jetzt mal, da wäre tatsächlich ganz plump eine Karte nicht schlecht, genau, wo man einfach sieht, hier war ich, das ist der Level, ich kann jetzt ungefähr gucken, wie komme ich da wieder hin, wo ich jetzt hin will, wo muss ich überhaupt gucken, weil ich noch nicht da war. Also es ist orientierungstechnisch ein bisschen problematisch und schwierig. Ich habe auch, ich glaube, noch nicht allzu lange her The Mummy Demastered gespielt, was ja ein sehr klassisches Metroidvania war. Da ist genau ein sehr gutes Spiel, hat auch ein paar Macken, aber die hier auch in ähnlicher Form vorkommen tatsächlich, in einigen Aspekten. Aber da habe ich halt eine Karte und weiß, hier geht's hin, da kann ich mich auch eben, wenn ich die Teleporter mal aufgemacht habe, hinbeamen und dann sehe ich, da war ich schon und da nicht. Bei Fox and Forests fehlt das leider eben, da muss ich mir merken, wo ich war und hoffen, dass ich es weiß, und weil die Level ja auch so weiträumig sind und nicht unbedingt geradlinig, wo geht's wie hin? Und Checkpoints an sich gibt's ja, aber halt Freiwillige, in Anführungszeichen, zu denen man auch nicht beamen kann. Da hängt nämlich ein Dachsgliss, glaube ich, rum, der einen immer einigermaßen lustige Sprüchlein entgegenwirft, und dem muss man mit Geld bezahlen, dass er den Checkpoint aktiviert. Also es ist nicht so, dass man innerhalb der Levels normalerweise sollte man, glaube ich, kein Problem haben, das Geld dafür zu haben, um sich den Checkpoint leisten zu können. Aber das Geld zählt ja gleichzeitig auch für neue Moves kaufen. Also es ist ein Gimmick, wo ich nicht so sehe, was mir als Spieler wirklich unterm Strich besser macht. Nee,
ich finde, dieses Checkpoint-Kaufen ist sowas von unnötig, weil, wie du schon gesagt hast, 3 Feinde abschießen, dann hat man diese 50, 80, 100 Gold auch zusammen. Die Checkpoints werden ja immer teurer, von je weiter du im Level fortschreitest. Und du hast einfach auch, hast einfach keinen Vorteil davon, diese Checkpoints nicht zu kaufen. Du landest dann halt ein Checkpoint weiter vorher und musst dann halt 10 Minuten länger nochmal rumlaufen. Das ist einfach total unnötig. Weil dieses Geld hat man wirklich schnell zusammen. Und vor allem musst du dir halt jedes Mal 3 Klicks irgendwie antun. Willst du diesen Checkpoint aktivieren? Dann kommt dieser Spruch, dann musst du zahlen. Willst du bezahlen? Ja, nein, anklicken. Und ich finde es einfach komplett unnötig. Also das verstehe ich überhaupt nicht, was das soll.
Ich habe gerade auch überlegt, gab es irgendeinen Vorteil, einen Checkpoint nicht zu nutzen? Kriege ich da doch mehr Punkte? Oder also so Geld, Runner-mäßig?
Dieses bisschen mehr Geld halt, aber sonst ne.
Ein Spiel wie Runner, wo ich mitten im Level nimm den Checkpoint nicht, kriegst du doch mehr Punkte im Rest des Levels, aber das fehlt hier einfach. Man hat ein bisschen mehr Geld, aber das ist nicht entscheidend. Auch um es hier kurz einzupflegen, weil es kein großer Punkt ist, ich habe die Gefechte in Anführungszeichen mit normalen Gegnern, entweder Nahkampf oder Schießen, funktionieren eigentlich ganz ordentlich. Ich habe immer am meisten mich geärgert mit den kleinen Gegnern. Ja, ja. Die respawnen nämlich auch. Das ist wie bei dem Mummy auch tatsächlich. Die kleinen, vor allem die kleinen fliegenden Gegner, die dann einfach wieder respawnen. Wenn man womöglich auch gerade springt, dann ist dann vor einem kommt eine Fledermaus wieder sinngemäß und hoppla, habe ich sie berührt. Dann bin ich ja nicht gleich tot, weil ich ja Herzchen habe, aber das sind so Sachen, die großen Gegner sind tot und bleiben weg, die kleinen Gegner kommen wieder und nerven einfach. Das ist auch eine Mechanik, die es nicht unbedingt gebraucht.
Vor allem ist es dann auch so bescheuerte Situation. Du stehst auf einer Plattform, willst rechts auf die andere Plattform, mitten im Baum, unter dir irgendwie noch ein paar Meter Abstand. Das heißt, du fällst auch runter, wenn du irgendwie in der Mitte erwischt wirst. Dann spawnen da 2 Fledermäuse, du schießt die eine ab, wartest auf deine Energieleiste, bis sie wieder da ist, weil die Pfeile Energie brauchen, schießt die zweite ab, fängst an zu hüpfen, in dem Moment spawnt wirklich die erste innerhalb von Sekunden nach, erwischt dich und du fällst runter und darfst wieder alles von vorne machen. Diese Situation ist mir ungefähr 80 Mal passiert in einem
Minute. Das glaube ich.
Und das ich ist so, diese Respawn-Rate, die ist ja im Millisekundenbereich, das ist total
bekloppt. Ja, die ist ein bisschen arg schnell. In einem Level, ein Herbstlevel ist mir auch noch gut im Kopf geblieben, wo man über fallende Blätter springen muss. Auch unter Zeitdruck, weil die nur im Herbst eben auftauchen. Und diese Blätter fallen irgendwie nicht in einer konstanten Rate. Und wenn man losspringt und dann weiß man nicht, ob die nächsten 3 Blätter so ohne weiteres auftauchen, tun sie, glaube ich, zwar schon, aber man ist ungewiss, wann und wie man wohin hüpfen muss. Und da bin ich auch mehrmals in den Abgrund gegangen, weil halt einfach das ein bisschen ungünstig war in dem Moment. Also das war jetzt auch kein Gamebreaker und kam auch zum Glück nicht allzu häufig vor, aber es waren Stellen, wo ich mir gedacht habe, oh, na. Also die hätte ich jetzt auch ohne leben können. Es klingt alles so furchtbar
negativ. Ja, ich weiß. Es ist auch, es sind da diese ganzen kleinen Nittlichkeiten, die einfach so nerven auf Dauer, dass mir es aber schon auch ein bisschen den Spielspaß verdorben hat. Also ich wollte dieses Spiel wirklich sehr gerne spielen. Ich finde, es sieht optisch wirklich sehr ansprechend aus, bis auf die Schriftart. Die ist wirklich grausam.
Ja, die Schrift ist furchtbar. Das habe ich Ihnen ja auch gesagt, wie Sie da waren. Die ist schlecht zu lesen. Ist einfach schlecht zu lesen.
Die hat komplett diesen Amiga-Style, weißt du, diesen leichten Chrome-Look und so, den man so aus Amiga-Demos und so noch kennt. Aber die Lesbarkeit ist einfach eine Katastrophe. Ja. Aber grafisch ist es doch wirklich sehr hübsch geworden, oder? Und sehr ansprechend.
Ich finde es sehr hübsch. Also es ist nicht ganz mein Stil. Aber es sieht wirklich, es ist hübsch bunt. Es erinnert mich ein bisschen an, ich würde gerne sagen, Lionheart, was nicht stimmt,
daran aber ich
auch das hat einen Zusammenhang
denken.
Mit Lionheart. Ja. Es hat tatsächlich einen Zusammenhang, weil ich habe auch gefragt, die Bosse hat Hank Niebuhr entworfen optisch. Und Hank Niebuhr ist ja die eine Hälfte mit dem Erwin Kleipur, wo hieß er, glaube ich, die Adventures of Flink auf Mega Drive und Lomax auf der PlayStation und Lionheart auf einer Amiga gemacht haben. Also auch klassische 2D-Hüpf-Abenteuer. Flink war, glaube ich, isometrisch, gell? Also jedenfalls sehr, sehr, sehr hübsche Pixeloptik, die man auch wirklich erkannt hat, dass es der gleiche Mensch ist, der die entworfen hat auf allen Plattformen. Und der hat die Bosse hier mit entworfen. Ich habe nicht alle gesehen, die Bosse waren aber spielerisch eher auch, sie waren schaffbar, aber nicht, wie soll ich sagen,
herausragend.
Bemerkenswert.
Nee, das sind klassische Bosse.
Also, die waren halt da.
Die waren halt da und passen thematisch sehr gut, also optisch natürlich auch, hast du halt meine Riesenkröte und so, was man halt so erwartet in so einem Spiel, was dieses Natursetting irgendwie auch aufgreift. Natürlich hast du Feinde mit Gift und mit Feuer und Pflanzenartige, die irgendwie wo die Arme dann so rauswachsen. Also das ist optisch alles sehr ansprechend. Die Bosse sehen auch cool aus. Spielerisch hatte ich bei den Bossen eigentlich eher so ein bisschen diese Enttäuschung, dass du wie immer halt bei so klassischen Retro-Games sehr oft dieses Trial and Error hast. Ja, also das ist ja, gehört irgendwie auch dazu, das habe ich jetzt auch erwartet, dass du halt zwei, dreimal stirbst und dann so rauszufinden, ah, wie ist denn jetzt das Angriffsmuster von der zweiten Phase? Kennt man ja auch jetzt von Cuphead aktuell, da war das ja auch so, dass du halt stirbst und jedes Mal bei jedem Versuch besser wirst. Das akzeptiere ich bei so einem Plattformer ja total. Das Problem war eigentlich nur, dass dann dieser DAX sofort kommt nach deinem ersten Tod und sagt, hey, du bist gestorben, kein Problem, gib mir ein paar Münzen, dann gebe ich dir einen Tipp. Und ich so, ja gut, dann gib mir einen Tipp. Ein Tipp ist sicherlich nicht schlecht, um zu wissen, was in der Phase 2 kommt. Und was macht der blöde Arschloch DAX? Verrät mir sofort, wie ich diesen Boss erledige. Also der spoilert dir einfach komplett die Bosskämpfe. Der sagt dir einfach klipp und klar, was du machen musst. Und es ist eigentlich eine Komplettlösung, eine eingebaute für den Boss. Und der gibt dir nicht einfach nur einen Tipp. Der sagt dir nicht irgendwie sowas wie, schau dir mal genau die Zunge an, sondern der sagt dir dann ganz präzise, du musst dreimal die Zunge treffen, indem du vorher auf Herbst wechselst oder sowas, jetzt mal frei aus der Seele, frei erfunden, ohne konkreten Hinweis. Aber das fand ich irgendwie total schade, dass der DAX dir einfach sofort den Spielspaß verdirbt.
Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ob ich den fragen musste. Also ich finde, grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, dass man die Komplettlösung haben kann. Das ist, habe ich nichts dagegen. Nur, dass er gleich sofort kommt, ist vielleicht ein taktisch ein bisschen ungeschickt an der Stelle. Was mich bei den Bossen auch sehr ein bisschen verwundert hat, in die alten Levels kann und muss ich ja auch zurückkehren. Ich kann aber nicht Bosskämpfe nochmal machen. Das mag storytechnisch logisch sein, der große Boss ist erledigt, er ist weg, aber ich kann die nicht nochmal spielen oder sagen, ich fand den jetzt cool oder meinem Kumpel sagen, hey, guck mal, die Kröte sieht echt cool aus oder in meinem Fall, ich wollte einen Screenshot machen und habe dann mal die kompletten erste Welt nochmal spielen müssen, weil der eh schon weg war. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, dass das nicht mehr geht. Also der Normalspieler wird mutmaßlich den Boss nicht unbedingt ein zweites Mal sehen wollen, aber ein bisschen verwundert hat es mich schon, dass es so war.
Dieses Upgrade-System, was wir jetzt schon angedeutet haben, also du sammelst die Eicheln, damit schaltest du neue Level frei. Du sammelst Geld, damit kaufst du dir neue Tränke, neue Waffen, neue Herzen, neue Mana-Energie, also stärkere, längere Mana-Energie und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz geil, aber man kann nicht so richtig grinden. Also ich hatte dann irgendwann auch so das Gefühl, hey, meine Mana, die muss irgendwie höher werden. Ich gehe jetzt nochmal in die alten Level und sammle ein bisschen Geld. Dann hatte ich genug Geld zusammen, aber dann bin ich in diesen Shop, also in der Hauptbasis, wo dieser große Baum steht von der Story her. Da kannst du dann eben diese neuen Stores aufmachen und die neuen Welten freischalten. Und dann hieß es ja, Geld hast du zwar genug, aber dir fehlen noch zwei Mühlensteine oder dir fehlen irgendwie noch zwei Kristalle. Und das fand ich so bescheuert. Du musst also Geld sammeln, Mühlensteine und Kristalle. Und die sind alle in diesen Leveln nochmal versteckt und relativ gut auch versteckt. Also wenn du den Level zum ersten Mal spielst, wirst du, so wie du gesagt hast, wahrscheinlich drei Eicheln oder so finden und vielleicht mal einen Mühlenstein. Aber es ist jetzt nicht so, dass die einfach so am Wegesrand liegen und die Level sind auch sehr weit gefächert. Also es kann gut sein, dass du einfach an Stellen vorbeiläufst und die noch gar nicht gesehen hast, was einerseits ja spielerisch positiv ist, dass du halt sehr viel da entdecken kannst, aber ich fand, wie gesagt, es sehr nervig, dass ich zum Verbessern meines Charakters dann auch diese Collection-Items irgendwie sammeln musste und nicht einfach nur mein Geld benutzen konnte. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil das halt einfach das Spielprinzip so ist. Aber ich kam dann irgendwann an so eine Wand und kam einfach nicht weiter und musste halt wirklich 8-9 Mal nochmal in diese alten Levels und suchen. Und so richtig Spaß hat mir das eigentlich nicht gemacht, weil ich wollte ja die dritte und vierte Welt entdecken, die neuen Jahreszeiten kennenlernen und nicht immer wieder die gleichen Level spielen. Also da fand ich, haben sie die Hürde ein bisschen hoch angesetzt.
Ja, das würde ich absolut unterschreiben, dass das eben auch, weil man die Sachen nicht so ohne weiteres findet und wenn man sie nicht findet, auch nicht weiß, wo man sie nicht gefunden hat. Und dann, wo ist jetzt dieser Mühlenstein? Wo habe ich es übersehen? Weil eben die Level so nicht nur vertikal, auch horizontal, die sind ja beide, nicht nur horizontal, auch vertikal, also großräumig sind einfach, wo man auch nicht so ohne weiteres überall hinkommt, weil ja Sprungpassagen oder irgendwas. Und natürlich der ganz große Blocker eben, es ist ja nicht nur die Fähigkeiten, es ist auch einfach der Levelfortschritt hängt dran. Da macht man den Boss aus der zweiten Welt alle und stellt dann fest, hoppla, jetzt fehlen mir noch ein paar Eicheln, damit ich in die dritte Welt vorrücken darf. Also das ist eigentlich wirklich,
das ist
unklug, sage ich. Es ist wirklich, das ist ein Frustfaktor. Ich habe hier noch, mir fehlen Eicheln, damit ich in die nächste Welt darf, obwohl ich doch gerade eigentlich den Gatekeeper erledigt habe. Und jetzt geh mal nach hinten und such mal noch. Irgendwo fehlen dir in der Welt. Also es ist jetzt nicht, dass ich alle finden muss. Die Menge, die man braucht, ist jetzt noch einigermaßen tolerabel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sie alle, dass man genug hat, schon spätestens am Ende der zweiten Welt, die ist, glaube ich, ziemlich gering. Und dann geht es wieder ins Backtracking und weitersuchen. Und auch da bin ich auch ungefähr ausgestiegen an der Stelle, hat man gedacht.
Und ich habe ja nichts dagegen, wenn es viel zu sammeln gibt. Ja? Also das ist ja, sind ja dann auch Sachen, wenn ich dann das Spiel durch habe, dass ich dann da gerne nochmal zurückgehe und irgendwie 100% haben will. Das ist ja alles super. Plus dieses aus Gameplay-Design-Sicht zu sagen, ihr kommt gar nicht erst weiter und seht die tollen Inhalte nicht. Das ist ja zum Beispiel auch was ich Cuphead vorgeworfen habe. Ja? Zu sagen, hey, lasst mich doch wenigstens mal alle Welten angucken und versperrt mir doch nicht die Sicht, wenn ich jetzt einen Boss nicht schaffe. Das habe ich jetzt da nicht verstanden und das verstehe ich hier jetzt auch nicht, mir nicht wenigstens die Welten zu zeigen, weil da steckt doch Arbeit drin und ich wette mit dir, dass 60-70% der Leute wahrscheinlich Welt 3 und 4 gar nicht gesehen haben, weil sie halt vielleicht über diese Hürde gar nicht drüber kommen und diese Sachen nicht finden.
Das ließe sich auf der PlayStation, auf der Xbox wahrscheinlich über die Trophäen respektive Erfolge ganz schnell feststellen, dass die dann wahrscheinlich ganz schnell sagen, dass sie schon nur noch rar sind ab Welt 3. Also ich habe da so als Konterbeispiel ein Axiom Verge zum Beispiel. Da gibt's ja auch extra Waffen, die man finden kann oder nicht. Und je nachdem, ob man die hat oder nicht, werden die Bosse massiv leichter oder schwerer. Mhm. Aber normalerweise kann man die Bosse halt auch so schaffen. Es ist kein komplettes No-Go-Element hier. Man macht sich das Leben vielleicht unnötig schwer, wenn man nicht genug gesucht hat. Aber nicht, es geht nicht. Und hier ist man, also zumindest soweit ich mich jetzt erinnern kann, oder das heißt explizit, suche diesen Schlüssel und man weiß es auch. Aber hier ist einfach Überraschungseffekt, ha, Boss durch, du hast nicht genug Eicheln, Edge-Badge. Nicht so, also gut, nach der ersten Welt kann man sich's denken, weil da auch schon so eine Hürde ist und die schafft man, da hatte ich genug sogar. Aber das ist ein Element, ich weiß nicht, wie viele ich brauche, deswegen kann ich auch nicht vorher vorbereiten, schon suchen gehen, also außer ich will halt mal alles abklappern, bevor ich endlich zum Boss gehe. Also ich finde, da ist die Progression unglücklich ausbalanciert.
Es gibt 5 in jedem Level und 3 habe ich immer so geschafft. Das heißt, ich hatte 3, 6, 9 und dann fehlte mir eine Eichel. Ich hatte 11 und musste dann die 12. irgendwie finden. Und ich habe wirklich ungelogen nochmal alle Level nochmal eine Stunde gespielt jeweils, bis ich dann diese blöde Eichel endlich hatte. Und das Problem wäre ja so einfach lösbar mit einer Map. Ja, wenn ich einfach eine Karte einblenden könnte und die mir zeigt, hey, da oben ist noch grau, ausgegraut, da weißt du noch gar nicht, was ist, schau doch mal da vorbei und dann eben an die Checkpoints zu beamen. Also wenn ihr das patchen könntet, liebes Bonus-Level-Entertainment, dann würde unser Urteil, glaube ich, deutlich sanfter ausfallen. Ich habe gerade Yoku's Island Express gespielt, hast du, glaube ich, wahrscheinlich auch reingeschaut.
Das habe ich gespielt,
ist doch dieses
sehr hübsches
Spiel. Sehr hübsch. Und da ist doch dieses Schnellreisesystem mit den Bienenkörben. Und sowas fehlt mir eigentlich. Mhm. Weil diese Reißleine gibt es ja hier auch bei Fox & Forest, dass du dich an so ein Seil hängst und dann durch den Level schwingst. Sowas hätte man doch hier auch machen können. Naja.
Also bei Yoku, ich sagen muss, es hat zwar eine Map, aber diese Map
ist auch scheiße.
Wirklich nur ein ultra grober Anhaltspunkt, weil ich eigentlich gar nichts erkenne, wo es jetzt wirklich vorwärts geht. Aber wenigstens habe ich überhaupt eine Übersicht, wo ich schon mal war. Das stimmt, ja. Also diese ganz klassischen Kästchen-Maps, wie sie in Castlevania oder in Axiom Verge oder in Mummy Returns in der heutigen Zeit benutzen, die sind eigentlich halt doch irgendwo immer noch die besten. Simpel, aber effektiv.
Gut, also das Spiel kostet 20 €. Und wem würdest du es denn empfehlen? Also wir haben jetzt relativ viel Kritik geäußert. Es macht aber dann, wenn man da so sich drauf einlässt und wirklich auch diese Retro-Schiene mag, also dieses jetzt nicht nur von der Optik, sondern eben auch dieses Gameplay. Ja? Du kannst nicht laufen und schießen, du musst dich ein bisschen drauf einstellen und du musst einfach mit diesen Widrigkeiten klarkommen und damit irgendwie auch zu kämpfen. Wenn dich das nicht so allzu sehr stört, weil dich das früher auch nicht gestört hat, dann kann man, glaube ich, mal einen Blick riskieren. Aber wenn man jetzt so einen fluffigen, schönen Plattformer im Retro-Stil nur haben möchte, dann würde ich, glaube ich, eher ein bisschen davor warnen.
Ja, kann ich genauso unterschreiben. Wenn man quasi seine Spiele wirklich so haben will, wie sie waren, dann ist es prima. Wenn man mit Komfort leben will, weil man jetzt alt oder schwach geworden ist oder nicht mehr die Geduld hat, dann ist es nicht so wirklich der ideale Kandidat. Ja.
Und dann ist halt die Frage, haben Sie Ihr Ziel ja eigentlich komplett erreicht, oder? Weil genau das haben Sie ja versprochen. Also das ist jetzt gar keine Kritik, dass das Spiel so ist. Es ist eher eine Kritik aus meinem Gameplay-Erfinden. Ja, für mich ist es nicht so ideal. Aber das, was Sie auf der Kickstarter versprochen haben, das haben Sie eigentlich voll gehalten. Nämlich ein Spiel zu machen, was genauso ist wie früher.
Ja, das würde ich absolut sagen, das trifft's einfach. Wenn das Ding jetzt als Modul auftauchen täte, würde man sagen, würde man sich nicht drüber wundern und sagen, es ist aus der Zeit gefallen. Eigentlich ist es aus der Zeit gefallen. Aber das funktioniert wie damals. Ich habe ja auch jetzt, wenn man den C64 Mini mal in der Hand hat, denkt man sich auch, das kann ich doch heute alles nicht mehr spielen, so ungefähr. Die rosigen Erinnerungen. Das ist jetzt hier, wie die Erinnerungen waren, wenn man sie nicht verfälscht. Also wie die echten Erinnerungen, nicht die rosigen, sag ich jetzt mal.
Sehr schön gesagt, ja. Also, das war unsere Besprechung zu Fox and Forest. Sehr vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu podcasten. Dich hört man zurzeit eher bei Wrestling, gell? Bei unserem Kollegen Olaf.
Ja, alle so im Schnitt einmal im Monat tauche ich da in den Pay-Per-View-Besprechungen meistens auf und versuche auch so mal mich bemerkbar zu machen, aber das stimmt. Also wenn man Headlock hört, dann hört man mich auch.
Ansonsten findet man dich natürlich bei M-Games und natürlich auch unter Steppberger auf Twitter, gell? Direkt.
Richtig. Und wer mal unbedingt Unsinn sehen will, der kann auch mal Kernspieler auf YouTube suchen. Ja,
auf eigene Gefahr.
Ganz genau, ja.
Gut, dann sprechen wir uns demnächst wieder, vielleicht auch mal zu einem aktuelleren Spiel oder zu was Japanischem. Ich glaube, da bist du auch immer gerne für zu haben, ne?
Ja, inzwischen schon. Ja. Ich bin alt geworden und interessiere mich jetzt auch für seltsame japanische Sachen.
Das lassen wir mal so im Raum stehen. Vielen Dank, wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.